Ich freue mich, mal wieder in Szeged sein zu dürfen, auch unter den besonderen Bedingungen. Ich freue mich, dass ich hier bin und möchte gleich einsteigen. Wir haben gestern schon so etwas wie einen Vorspann erleben können, weil ich mich auch heute mit der Rezeption von Genesis 22 beschäftige, also der Opferung Isaaks oder der vermeintlichen Opferung Isaaks. Leider ist das mit dem griechischen Satz, mit meinem anderen PDF-Datei so nicht möglich gewesen, aber hier kann man, glaube ich, genauer dann die Texte auch nachlesen. Bekanntlich hat man in den breit aufgestellten Schriften des jüdischen Alexandriners drei unterschiedliche Reihen zu unterscheiden. Zum einen die nur teilweise überlieferten sogenannten Questiones, die Fragen und Antworten zu Genesis und Exodus. Zum anderen den sogenannten allegorischen Kommentar, Legum Allegoricum, mit seinen ca. 19 einzelnen Traktaten. Und schließlich die philosophischen Schriften im engeren Sinne, die ausführliche Auslegung des jüdischen Gesetzes, nämlich die Expositio Legis. Und es ist noch nicht so lange her, dass man in der Philo-Forschung nicht nur allgemein Philo-Texte versucht, als Parallelen oder Quellen darzustellen, sondern eben auch diese drei unterschiedlichen Perspektiven sehr präzise wahrzunehmen, weil sie dann auch die Spannungen und die unterschiedlichen Beschreibungen und Auslegungen besser verständlich machen können. Die historische Einordnung dieser Texte und ihr eventuelles Abhängigkeitsverhältnis untereinander braucht uns heute nicht weiter zu beschäftigen, zumal das auch in der Forschung bis heute noch sehr umstritten ist. Ich habe die neueste Veröffentlichung mitgebracht von Maren Niehoff, die eine sehr starke Position vertritt, was dann durch die traditionellen Philo-Forscher noch nicht unbedingt bis heute akzeptiert wird. Aber das ist alles eine sehr spannende Frage und Auseinandersetzung. Bei der Darlegung der Opferung des Isaak werden wir uns weitgehend auf einen Traktat der letzten Auslegungsreihe konzentrieren, der sogenannten Expositio Legis. Es ist inzwischen weitgehender wissenschaftlicher Konsens, dass dieser Traktat von Philo nach der Darstellung der Weltschöpfung, die Opificio Mundi, mit der ausführlichen Behandlung des Patriarchen Abraham die angesprochene Thematik der Gesetzesauslegung beispielhaft, wenn man so will, biografisch eröffnet. Nach der Darstellung der Schöpfung werden damit also die aus dem Pentateuch bekannten Geschichten in freier Nacherzählung dargeboten, neu und spannend und interessant dargeboten. Die Patriarchen insgesamt und damit auch vor allem Abraham werden als solche Personen dargestellt, die Philo mit den folgenden Worten beschreibt. Da möchte ich gerne den ersten Text zeigen, die Abrahamo 3 und 4. Wir wollen zuerst die allgemeineren Gesetze, die gleichsam die Urbilder sind, erläutern. Die Hus Eikonon Hypothesin. Es sind dies die Männer, die tadellos und sittlich gut gelebt haben, deren Tugenden in den Heiligen Schriften verewigt oder festgelegt sind, nicht bloß zu ihrem Ruhm allein, sondern auch, um die Lesenden anzuregen, zu gleichem Eifer oder zu gleicher Bemühung anzuleiten. Epiton homoion zählon agagein, das ist die entscheidende Perspektive. Hierbei ist also eindeutig eine Leserorientierung des Autors im Blick. Wenn man so will, seine pädagogisch-theologische Absicht. Abraham wird dann nach einer kurzen Behandlung einer ersten Trias, da geht es um Enosch als Repräsentant der Elpis, um Henoch als Repräsentant der Metanoia und Noah als Repräsentant der Vollkommenheit oder der Ruhe und Erholung, der Anapausis und Gerechtigkeit, Dikaios, in besonderer Weise zu Beginn der zweiten Trias, Abraham, Isaak und Jakob, um den besonderen Weg des Patriarchen. Und Abraham wird dabei in ganz besonderer Weise exemplarisch als Sophos, als weiser Mensch dargestellt. Und das ist natürlich sehr deutlich zu spüren, dass hier Philo auf die Perspektiven der Stoa zurückgreift. Da heißt es dann im zweiten Text, der Abrahamo 60, nachdem dieser, also Abraham, ein eifriger Anhänger der Frömmigkeit, der höchsten und wichtigsten Tugend geworden war, also der Eusebia, bestrebte er sich, bedenkenlos Gott zu folgen, geht also um Nachfolge, und seinen Anordnungen gehorsam zu sein. Die Auslegung natürlich des Dekalogs. Indem er als dessen Weisungen nicht bloß die ansah, die durch Wort und Schrift kundgetan werden, also die schriftliche Tora, sondern auch die, welche die Natur in deutlichen Zeichen offenbart und die der wahrhaftigste der Sinne, das Auge, eher als das unzuverlässige und unsichere Ohr in sich aufnimmt. Da geht es also, wenn man so will, um die natürlichen Gesetze, die für Abraham ganz entscheidende Handlungskriterien sein sollen und gewesen sind. Und damit auch wieder eine ganz klare Orientierung an die philosophische Diskussion der damaligen Zeit, die Stoa. Wichtig ist Philo dabei, dass die Bezüge auf das jüdische Gesetz bei Abraham noch vor der Gabe der Tora und am Sinai stattfinden. Er sozusagen nach diesen Gesetzen der Natur handelt und sie ganz selbstverständlich von Anfang an verfolgt. Die betont stoische Perspektive lässt dabei vermuten, dass sich Philo dabei an den in Rom aktuellen philosophisch-theologischen Diskursen beteiligt, so zumindest die heutige Position des neuesten Buches über Philo von Alexandrien von Maren Niehoff. Allein schon von ihrem Umfang her mit ca. 1800 Wörtern gegenüber, wenn man so will, den kleinen Darstellungen von nur 458 Wörtern in der Septuaginta, der Text natürlich, auf den Philo sich sicherlich gründet, kommt diese Episode der Opferung Isaaks bei dem Alexandriner ein erhebliches Gewicht zu. Philo gestaltet diesen Abschnitt zum Teil mit sehr wortreichen, variationsreichen, rhetorisch geschickt ausgestalteten Passagen. Und darum zunächst nur einen kurzen Durchgang zum grob gerechnet dreiteiligen Aufbau dieses Abschnittes in De Abrahamo. Philo setzt ein, nach der erwähnten Einleitung, mit einer schon allein bemerkenswert eigenwilligen Nacherzählung der Begebenheit der Tat. Wenn man so will, eine literarische Nacherzählung des Septuaginta-Textes. Daran schließt sich eine ausführliche Kennzeichnung des Patriarchen an. Und hier liegt ein erster ganz wichtiger Schwerpunkt des Alexandriners. Und bei dieser Kennzeichnung setzt offensichtlich Philo sich ab von ähnlichen Ausführungen in der jüdischen Tradition, die geforderte Opferung des Sohnes mit den Kindsopfern in anderen Kulturen vergleichen und absetzen. Und das wird hier bei Philo ausführlich betont. Und schließlich, als dritter Abschnitt, sozusagen als besonderer Akzent und Höhepunkt der Darstellung, die allegorische Sinnauslegung, die er folgendermaßen begründet. Da habe ich den Text am Ende des Abschnittes, Abrahamo 200. Aber das Dargestellte sollte nicht bei wörtlichen und dem Offensichtlichen stehen bleiben. Es scheint ja vielmehr eine für die Masse, für die Menge recht undeutliche Wirklichkeit widerzuspiegeln. Damit greift er natürlich seine Kritiker auf. Die nur diejenigen wahrnehmen, die das Geistige dem sinnlich Wahrnehmen vorziehen und es zu sehen imstande sind. Das ist hier also an dieser Stelle seine Beschreibung der allegorischen Auslegung, um eben auch Menschen, die diese Texte nicht unbedingt kennen, verständlicher und nachvollziehbar zu machen. Zunächst ein paar Bemerkungen zum ersten Teil, dem literarischen wörtlichen, der literarisch-wörtlichen Auslegung. Hierbei wird Isaak gekennzeichnet als der einzige und besonders geliebte eheliche Sohn von Sarah und Abraham. Übrigens Sarah auch als Frau Abrahams eine sehr wichtige Person und gegenüber zum Patriarchen selber an dieser Stelle. Nicht immer wird Sarah so positiv aufgenommen wie gerade hier in De Abrahamo. Isaak also in seiner besonderen körperlichen und spirituellen Schönheit und Vollkommenheit. Der Auftrag Gottes an Abraham wird dann völlig unerwartet sozusagen als totaler Schock für den Vater dargestellt. Griechische Wort exapinaios. Der Glaube des Patriarchen bzw. seine unerschütterliche Charakterfestigkeit wird dabei dann ganz besonders eindrücklich und in starker emotionaler Färbung zum Ausdruck gebracht. Das ist dann mein nächster Text, der Abrahamo 170. Obwohl er, Abraham, auf diese unaussprechlich enge, feste Weise an seinem Sohn hing, wechselte er weder die Gesichtsfarbe, also interessante psychologische Schilderung, noch wurde seine Seele erschüttert, veränderte nicht seinen Sinn, sondern blieb unerschütterlich fest, wie zu Beginn, also wie früher. Von der Liebe zu Gott beherrscht, überwand er mit aller Kraft jeden verwandtschaftlichen Ruf und Gunst. Hier der Bezug natürlich auf den Auszug und damit die Migratio, also die Wanderung Abrahams in das gelobte Land. Darauf bezieht sich hier Philo natürlich ganz deutlich. Die unmittelbare Bezogenheit zu Gott, von der Liebe zu Gott beherrscht, Erotide, Theo, Dedamasen Menos, erinnert deutlich an den Anfang des ganzen Traktates, dass die Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob ihre Namen von Gott selbst erhalten haben und in besonders enger Weise mit dem Schöpfer verbunden sind. Auch hier wieder ganz deutlich die Bezogenheit zur Natur, zur Schöpfung, so wie sie Philo einfach darstellt an dieser Stelle. Auf die Frage Isaaks nach dem zu opfernden Tier, das dann aber bei Philo später gar keine Rolle mehr spielt, antwortet der Vater mit eindrücklichen Worten, wieder weit über die biblische Vorlage hinaus, ohne Erschütterung und Veränderung, weder körperlich noch gedanklich oder seelisch, mit festem Blick und festem Sinn, also in aller Ruhe und Konzentration, das natürlich auch wieder in klarer philosophischer Prägung. Wisse, sagt Abraham auf die Nachfrage nach Isaak, das ist mein nächster Text, 175, wisse, und das ist interessant jetzt auch für die weitere Rezeption, wisse, Gott ist alles möglich. Auch was bei Menschen schwierig oder unerklärbar und unmöglich ist. Amechano kai aporo, keitai par anthropois. Bei der Schilderung der geplanten Opferung wird dann Abraham von Gott selbst und nicht von einem Engel oder Gottesboten an der Ausführung gehindert. Also hier auch nochmal eine Konzentration und Verstärkung der Gottesbeziehung. Und dadurch wird dann Isaak errettet. Aber Gott, eben der Retter, tritt dazwischen und verhindert die Tat durch eine wohl seine Stimme vom Himmel, durch die er dem Abraham befiehlt, innezuhalten und dem Knaben nicht anzurühren. Noch einmal bezieht sich Philo bei seiner grundlegenden Art einer Charakterstudie des Patriarchen auf die eindrückliche und beabsichtigte Wirkung der Lesenden. Auch der nächste Text. Das ist dann 177, ist noch auf der anderen Seite noch, da in der Mitte. So, das ist das Fazit Philos, So wurde Isaak gerettet, indem Gott stattdessen das Geschenk oder die Gabe zurückgab und damit den Handelnden, den das Opfer darbringenden, für seine Frömmigkeit belohnte. Noch einmal das Stichwort der Eusebia. Ihm, Abraham, wurde die Tat nun, auch wenn sie am Ende gar nicht ganz ausgeführt wurde, nicht nur in den Heiligen Schriften als vollständig und vollendet dargestellt oder registriert, sondern auch in der Erinnerung oder in den Gedanken der Lesenden festgeschrieben. Also auch hier vom Äußeren wieder ins Innere wird die Perspektive gelenkt. Und zwar wie auf einer Stele dargestellt. Das war auch damals so üblich, dass besondere Taten in dieser Weise dokumentiert worden sind. Soweit die schon allein in seiner recht eindrücklichen Schilderung und ausführlichen Nacherzählung des Geschehens selbst mit der Herausstellung einiger ihrer besonderen Akzente. Wie grundsätzlich bei der Bestimmung der Leserschaft des biblischen Kommentars der Expositio Legis wird Philo innerhalb der aktuellen griechisch-römischen Diskurse als jüdischer Autor zu verschiedenen Themen Stellung beziehen, sich von den anderer Autoren und Kulturen abgrenzen und gleichzeitig eine glänzende Einführung in das Judentum und seine Werte bzw. eben seine Kultur bieten. So setzt Philo, so die besondere Darstellung von Maren Hierhoff, auf die ich ja schon hingewiesen habe, so setzt Philo die Biografie für allgemeine moralische, kulturelle und religiöse Zwecke ein. Abraham wird da ein Anstoß zu dieser Tat aus seinem herkömmlichen Umfeld und aus seiner Ruhmsucht und aus anderen verwerflichen Gründen abgesetzt. Und seine Tat wird mit vorbildlichem Gehorsam und Vertrauen auf Gott oder Gott gegenüber begründet. Das ist der letzte Text auf dieser Seite unten. Noch kurz, ja, dann mache ich gleich einen kleinen Skip. Zum einen, Abraham war bemüht, Gott zu gehorchen, was bei allen verständlich denkenden Menschen für gut und wichtig gehalten wird, sodass er davon nichts ausließ, was Gott angeordnet hatte. Und auch das nicht, was misslich und unangenehm oder peinlich für ihn war. Und auch sehr mühevoll und schmerzlich, so wie er das, was seinem Sohn gegenüber notwendig war, sehr tapfer und standhaft ertrug. Der letzte Punkt, den ich noch herausstellen möchte, nachdem Philo seine Leser, seine Hörer wieder einmal mit der eigentlichen biblischen Erzählung auf seine Weise vertraut gemacht hat, wendet sich Philo im letzten Abschnitt nun der allegorischen Auslegung zu. Sie vertieft nun als der entscheidende Höhepunkt sozusagen die angesprochene gottesfürchtige und menschenfreundliche Seite des Patriarchen, indem Philo nun explizit aufzeigt, dass Abraham zu einem ethisch korrekten, wenn man so will, vorbildlichen philosophischen Lebenswandel angeleitet worden ist. Und das würde ich gerne noch zusammenfassen in ein paar Worten, wenn man so will, als Zwischenüberlegung. Mal gerade gucken, das ist die letzte Seite. Okay. Wie schon angedeutet, bleibt Philo nicht bei der historischen und der historisierenden Darstellung stehen, sondern versucht in aller Deutlichkeit damit auch die Konsequenzen und Erwartungen aufzuzeigen, die sich aus dem Sein und dem Handeln Gottes für die Menschen ergeben. Sie sollen eben zu einem tugendhaften Leben angeregt und angeleitet werden. Und sie sollen mit aller Kraft danach streben, diesem Vorbild Abrahams nachzueifern. So versteht Philo die Eusebia, die Frömmigkeit, neben der Menschen- und der Nächstenliebe, der Philanthropia und der Gerechtigkeit, der Dikaiosyne, wie sein beispielhaft und vorbildliches Leben hier zum Tragen kommt, als die höchste Tugend und proklamiert, im Gehorsam gegenüber dem einen Schöpfer und dem Herrscher der Welt, als dem eigentlichen und wahren Weg zur Tugend und Vollkommenheit hier anzuleiten. Und damit wird auch das zweite Stichwort neben der Eusebia, die Pistis, der Glaube des Abraham zur Königin der Tugend, zur Basilida ton areton erklärt. Und damit denke ich mal, ist es sehr spannend auch die Verbindung herzustellen zwischen dem, was dann in der Rezeption der christlichen Tradition dieser Abrahamsgeschichte dann spätestens bei Clemens von Alexandrien ein ganz besonderes Thema wird, dass nämlich Abraham und seine Tat mit Isaak zum Typos Christu wird, zum Vorbild, zur Nachvollziehung dessen, was schon quasi in den Schriften der Septuaginta und der Bibel quasi als ganz entscheidende Vorgabe für das Verständnis der Christologie wichtig wird. Ich danke Ihnen.